Ja, seid herzlich gegrüßt heute Morgen im Saal, aber auch an den Monitoren irgendwo ganz bequem auf dem Sofa zu Hause oder wo auch immer. Die Predigt zur Jahreslosung. Eine Jahreslosung, was ist das eigentlich? Hat sich jemand schon mal Gedanken gemacht, warum es Jahreslosungen gibt? Es gibt Losungen für jeden Tag, ne? Das kennen wir ja in dem blauen Büchlein. Da habe ich auch schon mal gesagt, das ist schon ein paar hundert Jahre her, dass die Herrenhuter Gemeinde diese Losungen sich überlegt haben. Aber die Jahreslosung selber, das ist ein ganz junges Ding. Geht zurück auf einen Pfarrer namens Otto Riedmüller, der damals ein Pfarrer der bekennenden Kirche war. Und als Direktor des Reichsverbandes der evangelischen Jugend wollte er den NS-Parolen damals diese brachialen Slogans, die überall aufgeklebt haben, wollte er dem eine Gegenmaßnahme entgegenstellen und begann 1934 mit der ersten Jahreslosung. 5 davon hat er mitbekommen, den erlebt nur bis 1939. Was immer das bedeuten mag. Ja, diesen Bibelvers, den wir hier vorne haben und den ich bitte, Beamerdienst hier an die Wand hinten zu werfen, der stammt aus dem Evangelium des Johannes. Das ist uns überliefert und dazu gibt es auch eine spannende Vorgeschichte, nämlich in Johannes 6. Prima, danke. In Johannes 6 und über den Johannes kann man sagen, das war ein ganz besonderer Evangelist, der von sich selber sagt, der Herr hatte ihn besonders lieb, ein Lieblingsjünger also. Und er schrieb auch die Evangelien etwas anderes als Matthäus, Markus und Lukas. Ihm ging es um die Beziehung zwischen Jesus und seinem Vater. Das möchte ich mal so voraussetzen und vorausstellen. Dann weiß man wenigstens, woher diese Jahreslosung kommt. Also so spektakulär hören sich die Worte Jesus in diesem Bibelabschnitt meiner Meinung nach gar nicht an. Das sind Worte, die wir schon oft gehört haben. Alle sollen zu Jesus kommen und alle sind willkommen. Neue Mitglieder haben alle Kirchen und Gemeinschaften dringend nötig. Es wenden sich mehr Menschen von den Kirchen ab, als dass sie Zustrom erfahren. Ist das also einer der ältesten christlichen Werbeslogans überhaupt? Könnte man meinen. Aber schauen wir uns doch mal die Bibelstelle vielleicht genauer an. Ein bisschen zurückdrehen. Die Menschen suchten und bedrängten Jesus in der Synagoge zu Kapernaum am See Genezareth. Und sie wollten von ihm mehr erfahren und stellten ihm unzählige Fragen. Die waren in einem so einen richtigen Flow, würde man heute sagen. Hey, was ist da los? Denn sie suchten ihn, denn Jesus war mit dem Boot abgehauen. Von der anderen Seite vom See ab nach Kapernaum, weg von der Menge. Er ist nicht auf einen Berg geflüchtet oder in die Wüste. Nein, er ist dort in eine Synagoge geflüchtet. Die Menschen, die waren ganz wild auf Jesus. Und warum? Weil sie etwas ganz Grandioses mit ihm erlebt hatten. Jesus hat gepredigt. Das war aber noch nicht das Grandiose. Er hat ihnen hinterher noch mal zu essen gegeben. Das war die Speisung der 5000. Plus Kinder und Frauen, muss man sehen. Es waren also noch 3 mehr. Also sowas hatten sie noch nie erlebt. Alle wurden satt und es gab noch was übrig. Dazu gibt es viele Predigten. Aber das war etwas Eindrückliches. Das war etwas, was die Menschen mitgenommen haben. Das war in Israel nicht üblich. Und deshalb wollten sie mehr. Brot. Es ging ihnen um Brot. Brot, das ist lebenswichtig. Und für manche verständlicher als die Worte seiner Predigt. Brot sichert das Leben. Brot, das ist eine Lebensgrundlage. Das kann man, wie heißt es so schön, getrost in den Händen mit nach Hause tragen. Das ist was Handfestes. Mir ist ja eingefallen, dass ist dieser Brotwagen, Anne, Brotwagen aufmachen, Gebäck verkaufen, die Menschen kommen und holen sich frische Brötchen oder richtiges Vollkornbrot. Also das ist etwas, was man fürs Leben braucht. Denn wer weiß, was morgen kommt? Und damit habe ich heute zu essen. Jesus, mach weiter so. Brot am laufenden Band. Was gibt es im Leben Wichtigeres? Eigentlich verständlich. Wer will das nicht? Gerade am Anfang des neuen Jahres. Wer will nicht 2022 ein gutes Jahr erleben? Ein gutes Leben führen können? Und dabei stehen in den Nachrichten die Schlagzeilen nicht immer zum Besten. Viele Gedanken gehen uns durch den Kopf. Also mir geht es zumindest so. Man spricht immer von Krisen hier, Krisen dort. Man könnte auch verzweifeln. Diese Menschen hatten den Wunsch, immer satt zu sein. Darf ich die zweite Folie geschwind an die Tafel haben? Nee, da war noch mal eins vorher. Nee, dann mache ich wieder aus. Dann sage ich es einfach, was sind denn deine Wünsche für das Jahr 2022? Sicherlich ist es da. Ha, auf die Technik ist Verlass. Ja, was sind deine Wünsche für 2022? Die sind bestimmt unterschiedlich. Musst du jetzt nicht laut sagen. Aber vielleicht sind sie ganz konkret, vielleicht sind sie ganz breit gefasst, einfach ein gutes Jahr, was immer das bedeuten mag. Aber vielleicht hast du auch was auf der Liste ganz oben steht. Gesundheit, Wohlstand, Freiheit, was ganz unterschiedlich verstanden wird. Freiheit und Freude. Wieder aufleben können, nicht mehr diese Maske tragen müssen, kein Corona mehr, keine Einschränkungen, keine negativen Meldungen in den Nachrichten mehr, einfach mal wieder normal, richtig schön leben. Das ist doch nicht so viel verlangt. Ein Lichtstreifen am Horizont käme jetzt gerade recht. Zum Beispiel der Herr Dr. Drosten, ne, sagt er, da gibt's einen Lichtstreifen, Omikron. Ist vielleicht gar nicht so schlimm wie Delta. Und vielleicht führt das uns raus aus dieser Pandemie. Wenn alle mit Omikron dann ist jeder durchseucht, brauchen wir nicht mehr gespritzt werden, geimpft werden. Impfen ist sowieso ein Thema. Da spaltet sich nicht nur die Gesellschaft, da spaltet sich sogar Gemeinden spalten sich darin. Und da kannst du nicht argumentieren und nicht diskutieren. Das sind fest zementierte Ansichten. Weg, einfach alles weg. Lieber Gott, mach das. Jetzt beten wir und dann ist es weg, ne? Wäre doch schön. Oder, ja, das wäre doch so ein kleines Brötchen schon mal, ne? Von diesen Broten, die wir gerne haben möchten. Ein Brötchen. Einfach mal Corona weg. Oder, die Sache mit der Welttemperatur. Mensch, die sinkt wieder. Wir haben Ersatz für CO2-lastige Energieträger gefunden. Wir können wieder so weitermachen wie bisher, nur eben umweltfreundlicher. Wäre doch toll. Noch ein Brötchen. Danke, Jesus. Oder die Weltmächte haben sich getroffen und die haben sich geeinigt. USA, Russland und China. Und am kleinen Tischchen darf Europa auch noch dabei sein. Ab 2022 wird nur noch konstruktiv Wirtschaft, Militär und in Ideologien zusammengearbeitet. Keine Sorge mehr, dass die sich vielleicht mal in die Haare kriegen würden. Eine Sorge weniger. Na also, es geht voran. Danke, Herr Jesus. Und kleines Brötchen mehr. Oder Terroranschläge und Kriege werden eingestellt, weil alle erkannt haben, dass dadurch keine Ziele erreicht werden, sondern nur weiteres Leid, Hass und Zerstörung. Dadurch würde der Welthunger ein jähes Ende nehmen. Die Menschen bleiben dadurch in ihrer Heimat und bauen es wieder auf. Und wieder noch einmal ein Brötchen. Klasse. Ach, ich glaube, wir hätten da einige Vorschläge für Wunder. Und so falsch sind sie auch gar nicht. Gottes Welt wäre schöner, friedlicher und sicherer. Und ganz ehrlich, wir alle lieben Wunder. Wir lieben Gottes Beweise, Offenbarungen Gottes, Heilung, Prophetie, voraussehbare Gebetserhörungen, Bewahrungen in unmöglichen Situationen und so weiter. Da spürt man dann, dass Gott nahe ist. Ich will das gar nicht kleinreden. Ich habe es selbst erlebt. Ich habe es erlebt vor circa 25 Jahren. Da waren wir noch in der Backnanger Gemeinde und wir sind dann nach Stuttgart hochgegangen. Wir haben einen südafrikanischen Propheten getroffen, der heißt Ed Traut. Ich weiß nicht, ob er noch lebt. Aber der fragte einfach, na, wer will gerne so eine Prophetie hören über sich? Ich habe da zaghaft gestreckt. Steh mal auf. Und dann redet er mir, wie jetzt auch, mitten vor allen Leuten, was vorher war und was noch in Zukunft sein wird. Boah, starker Tobak. Mensch, da spürst du, da ist Gott da. Da ist richtig Dampf dahinter. Und viele Sachen sind eingetroffen. Noch nicht alle, aber viele Sachen sind wirklich eingetroffen seiner Prophetie. Also, das ist so, wie wenn du Brot bekommen hast. Brot von, wie viel waren das? 5 Brote, 2 Fische. Ich glaube, das war so. Ich komme da immer durcheinander. Aber da will man mehr haben. Mehr. Die Leute am See Genezareth hatten Geschmack daran gefunden und stürzten sich auf Jesus. Und dann fragten sie ihn. Und sie fragten ihn, und Gott sagte, ich will euch, und Jesus sagte ihnen, ich will euch sagen, warum ihr mich sucht. Ihr sucht mich nur, weil ihr von den Broten gegessen habt und satt geworden seid. Aber was Gott euch durch die Wunder sagen will, das wollt ihr nicht verstehen. Das wollt ihr nicht verstehen. Offensichtlich geht es Jesus nicht allein um die Zeichen und Wunder. Denn sonst hätte er ja ganz Israel satt gemacht. Und nicht nur die 5 oder 6 oder 7.000. Was ihm noch wichtiger sind als die offensichtlich brennenden, oder was sind ihm noch wichtiger als die offensichtlich brennenden Probleme und Themen dieser Zeit? Und in Vers 28, da fragen sie ihn dann, was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Tja, was hättest du geantwortet? Was müssen wir tun, um Gottes Willen zu erfüllen? Da könnten wir hier so einen Flipchart aufstellen. Jeder darf was draufschreiben. Ich bin überzeugt, das Ding wird voll. In einem Telefonat vor wenigen Wochen hörte ich die Person am anderen Ende der Leitung sagen, dass da was in der Familie passiert ist, ein Unglück eingebrochen. Jetzt sind sie sprachlos und hilflos. Und dann kam ein Satz, der mich nachdenklich stimmte. Vielleicht hat uns auch Gott das geschickt, damit wir über ihn nachdenken müssen. Vielleicht haben wir Gottes Wille nicht getan. Und dann habe ich gesagt, nein. Vielleicht habe ich auch Unrecht, aber ich persönlich sage nein. Nein, es ist nicht so, dass Gott uns strafen möchte. Es ist nicht nur so, wenn du Gottes Wille nicht tust, dann ist der Segen weg. Dann wirst du schon sehen, was du davon hast. Ich bin der Überzeugung, dass Gott nicht uns diese Dinge schickt, genauso wenig wie Corona schickt. Das liegt immer ganz schnell auf der Hand. Das ist von Gott so gewollt. Manche Sachen passieren. Aber es ist wichtig, was machen wir in dieser Situation? Was machen wir? Was machen wir 2022 mit unserer Situation? Und da ist es egal, ob Gott es geschickt hat oder nicht geschickt hat. Und auch in dieser Situation, dieser Familie, sage ich, es kommt nicht darauf an, ob das jetzt eine Strafe ist, sondern es kommt darauf an, wie ihr damit umgeht, mit dieser Situation. Und die Antwort auf diese Frage, was ist der Willen Gottes, das beantwortet Jesus im Vers 29. Da sagt er nämlich, Gottes Wille wird dadurch erfüllt, dass ihr an den glaubt, beziehungsweise in der guten Nachricht heißt es vertraut, den er gesandt hat. Das ist aber wenig, ne? Das passt ja ganz allein auf die Flipchart-Seite. Vertrauen. Vertrauen ist das Stichwort. Und ich habe beim Durchlesen und beim Beackern dieser Bibelstelle ist mir aufgegangen, jawohl, das ist es. So simpel, so einfach ist das. 2022. Vertrauen. Glauben. Nicht daran verzweifeln. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde keinen abweisen, der zu mir kommt. Was heißt das? Jesus erklärt es unverhüllt, ohne Gleichnis, ohne Verpackung. Er sagt es in Vers 38 und 39, sagt er das. Ich lese das gerne vor. Denn ich bin nicht vom Himmel herabgekommen, um das zu tun, was ich selber will, sondern um den Willen dessen zu erfüllen, der mich gesandt hat. Und der Wille dessen, der mich gesandt hat, ist, dass ich von all denen, die er mir gegeben hat, niemand verloren gehen lasse, sondern dass ich sie an jenem letzten Tag vom Tod auferwecke. Ja, es ist der Wille meines Vaters, dass jeder, der den Sohn sieht und an ihn glaubt, das ewige Leben hat und an jenem letzten Tag werde ich ihn aufwecken. Ha, nun ist es raus. Also es geht um Vertrauen. Von jetzt an bis in alle Ewigkeit. Ewigkeit, die der Sohn durch den Vater verspricht. Allein durch das Vertrauen in Jesus. Und ich setze jetzt Vertrauen und Glauben einfach auf die gleiche Stufe. Vertrauen und Glauben. Ich glaube, dass Jesus der Sohn Gottes ist. Damals, als Jesus das gesagt hatte, war er noch unter den Menschen. Es war noch vor Ostern, vor Kreuzigung, vor Auferstehung, vor Himmelfahrt. Nichts, was offensichtlich vor uns liegt, sondern was in Ewigkeit Bestand hat, ist also Jesus am wichtigsten. Das, was vor uns liegt, diese ganzen Krisen, die sind schrecklich. Und wir dürfen darum beten. Aber sie sind nicht das, was uns in unserem Glauben, was uns in unserem Leben negativ, zerstörerisch beeinflussen darf. Es kommt auf das Vertrauen in Jesus an. Und das scheint viel schwieriger zu sein, als das zu glauben, was ich vor mir sehe und erlebe. Aus 5 Gerstenbrote und 2 Fischen ein Massenessen. Warum sollte ich 2022 diesem Jesus vertrauen? Darf ich da die Dingens? Jo. Warum neu vertrauen? Weil er das Brot des Lebens ist. Weil er die Tür zum Vater ist. Und das sagt ja auch unsere Jahreslosung aus. Das sagt sie. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen, weil er die Tür ist. Das ist so wie so ein Trichter. Nur dadurch geht's zum Vater. Weil er das Leben ist und weil er das Wasser des Lebens ist, weil er den Willen des Vaters tut. Das hat der Jonathan an Heiligabend hier gepredigt. Das habe ich aufgeschnappt. Er ist es. Er gibt nicht Brot nur so, sondern er ist das Brot. Und das werden wir nachher auch feiern. Und es geht nicht um das gute Brot, das hier geschnitten wurde, sondern es geht darum, dass wir diesen Jesus wieder in uns aufnehmen, immer neu. Das ist ein Symbol. Auch der Saft, das ist Symbol. Es ist wichtig, dass wir es innerlich aufnehmen. Auf dem Weg nach Hause heißt das Buch, das ich von Roland, das wird er jetzt wahrscheinlich nicht hören wollen, aber trotzdem, das ich von Roland zum Geburtstag bekommen habe. Klaus Günther Pache, du hast ihn selbst kennengelernt. Was die Bibel über unsere ewige Zukunft sagt. Tja, ich bin noch nicht ganz durch. Man sieht hier mein Lesezeichen. Aber ich habe gemerkt, Ewigkeit, das nehmen wir manchmal so an. Das ist so bei Christen, ne? Und dann irgendwann mal von diesem Leben ins ewige Leben, wunderbar. Aber wir haben jetzt gerade zu Corona wieder gemerkt, hey, was für ein Schatz das auch ist. Auch jetzt in diesen unsicheren Zeiten. Was für ein Geschenk. Ich werde keinen abweisen, der zu mir kommt. Jetzt nicht und dann bis in alle Ewigkeit nicht. Das ist ein Wort. Das ist nicht nur geschwind so ein Satz, wenn man hier wirklich in dem sechsten Kapitel von Johannes rumstöbert. Puh, ich finde, es ist ein richtig starker Tobak. Beim Lesen wurde mir nämlich klar, dass meine Ewigkeit bei Gott nicht ein Beiwerk meines Glaubens darstellt. Und diesen Satz bekommt jeder, der sich diesem Jesus anvertraut. Ihm anvertraut, gerade in diesen Zeiten der Unsicherheit. Denn es gibt Zeiten, die nach unserem Glauben greifen, wenn Zweifel und Fragen am Lack des Glaubens kratzen. Und vielleicht geht es euch wie mir. Ich habe mich gefragt, wie kann das sein, dass so eine Pandemie auftaucht? Wie kann das sein, dass Gott es zulässt? Die alte, ewige Frage. Warum lässt Gott das zu? Warum lässt Gott Afghanistan zu? Und plötzlich stürzt alles auf einen ein. Es gibt Zeiten, da wird dein Glauben auf den Prüfstand gestellt. Und egal, ob du 25 oder 30 Jahre schon im Glauben bist, es gibt irgendwann mal einen Punkt, da fragst du dich, was für einen Sinn hat das? Gibt es den da oben? Oder machen wir hier schöne Gottesdienste hier drin oder auf dem Sofa? Machen wir uns was vor? Vielleicht, vielleicht nicht, denkst du? Was, wenn das alles, was über Gott und Jesus hier gesagt wird, es gar nicht gibt? Und da habe ich was gefunden hier drin. Danke, Roland. Blaise Pascal, wie man hört, Franzose, Mathematiker, Physiker und Schriftsteller, meinte Folgendes zum Glauben, also Vertrauen in Jesus zu haben. Also der sagt, wir wollen mal Gewinn und Verlust wie eine Wette abwägen. Ne? Vielleicht kennen manche diese Wette. Setzt du auf Glauben, wenn du gewinnst, gewinnst du alles. Wenn du verlierst, dann verlierst du nichts. Oh. Also nochmals, ich musste auch mal nochmal nachdenken. Glaubst du an Gott und Gott existiert? Ja, in diesem Fall erwartet dich das ewige Leben. Ne? Das ist so der Normalfall unter Christen. Glaubst du an Gott und Gott existiert nicht? Dann verlierst du auch nichts. Glaubst du nicht an Gott und Gott existiert nicht, dann hast du nichts gewonnen, aber auch nichts verloren. Glaubst du nicht an Gott und Gott existiert, in diesem Fall hast du alles verloren. Aber alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen und ich werde keinen abweisen, der zu mir kommt. Da drin ist was unheimlich Entlastendes drin. Ich darf immer kommen und vor allen Dingen alle, die mein Vater mir gibt, da steht nicht dran, alle, die die Gemeindeglieder mir zuführen. Heißt nicht, dass wir nichts tun müssen, aber da ist was Entlastendes drin. Gott bereitet vor. Ob geboostert oder nicht geboostert. Ob mit QR-Code auf dem Display oder ohne. Ob aus frommem Elternhaus oder aus einer ganz anderen Kultur. Ob Gutmensch oder solche, die Dreck am Stecken haben. Keiner, aber auch keiner wird abgewiesen. Gott selbst hat wohl seine Hand im Spiel. Er bereitet vor. Das entlastet ungemein, denn jeder darf kommen. Das gilt für 2022 und für die nächsten, ich weiß nicht wie viele Jahre. In der Bibel gibt es kein Zeitlimit. Es gilt für alle. Alle, die mein Vater mir gibt, werden zu mir kommen. Gott, der Vater, bereitet vor. Aber wie könnte das aussehen? Manche haben einfach Neugierde. Wie ist das mit diesem Jesus? Manche sind fasziniert von diesem Jesus, weil sie von ihm gehört haben oder weil die Eltern sie mitgenommen haben. Vielleicht haben sie gelesen und haben gemerkt, oh, da ist was dran. Vielleicht stehen sie unter einem Leidensdruck. Irgendwas bedrückt sie und sie haben keinen anderen Ausweg, als zu diesem Jesus zu gehen und es mit ihm auszuprobieren. Vielleicht stecken manche Leute in Lebenskrisen und kommen zu Jesus, sind vorbereitet worden. Lebensmüdigkeit, Krankheit, eine belastende Psyche, finanzielle Notlage oder einfach, weil es so gekommen ist. Vielleicht merkst du aber auch, dass das Brot dieses Lebens einfach nicht satt macht. Das, was vor uns liegt. Was erwartest du von Jesus? Wäre die nächste Folie zum Nachdenken. Guck mal auf die Uhr. Glauben, das ist in erster Linie Vertrauen. Vertrauen in Jesus. Kann sein, dass uns das in der Jahreslosung vermittelt werden möchte. Zu Jesus kommen, das heißt ihm vertrauen. Heißt nicht die Hände in den Schoß legen und Jesus die Arbeit machen lassen. Das wäre schön. Heißt aber auch nicht, die Welt retten zu müssen. Vielmehr ist jeder aufgefordert, im Vertrauen zuversichtlich in dieses neue Jahr zu gehen und es anzunehmen. Und die Aufgaben, die ihm vor die Füße fallen, auch anzunehmen. Oder das, was in Verbindung zu Jesus aufkommt. Zu Jesus zu kommen, heißt auch Wünsche zu haben und sie zu äußern. Einer meiner Wünsche wird bereits garantiert, nämlich ich werde nicht abgewiesen. Jesus dreht sich mir zu. Er nimmt mich wahr und er nimmt mich ernst mit meinen Wünschen, mit meinen Ängsten, auch mit meinen Zweifeln. Er kennt übrigens unsere irdischen Wünsche und er kennt auch unsere Glaubenswünsche. Er kennt die Welt, nämlich wie sie ist. Jesus garantiert uns keine heile Welt. Er bewahrt uns offensichtlich nicht vor Leid, vor Krankheit oder gar vor Tod. Doch ich habe sein Wort für seine Gegenwart, dass er da ist. Mir kommt es für das kommende Jahr viel wieder richtig wichtig vor, richtig stark vor, dass er da ist. Er ist nicht fern, obwohl diese Krisen aufkommen, überall. Aber er ist da. Er geht mit mir jeden Tag und ich darf jeden Tag zu ihm kommen, wie es auch heißt. Und ihn jeden Tag einladen in mein Leben mit ihm zu teilen. ohne zurückgewiesen zu werden. Aber egal, was uns dieses Jahr begegnen wird, eines hat uns in dieser Jahreslosung zugesprochen, nämlich eine göttliche Gemeinschaft, die über den Tod hinausgeht und bis in Ewigkeit hält. Eine Ewigkeit, und zwar in Herrlichkeit. Amen. Ich darf gleich übergangslos zum Abendmahl weiterleiten. Wir werden es so haben, dass die Kelche an verschiedenen Stellen ausgeteilt werden, nämlich hier vorne, rechts und links und auch wieder oben. Wir werden, während das Brot gleich gebrochen wird, werden wir dann eine Gebetsgemeinschaft halten und während dem Kelch zu uns nehmen, wird uns dann die Big Band hier begleiten. Ja, ich möchte die Einsetzungsworte lesen im 1. Korinther 11. Vom Herrn selbst stammt die Anweisung, die ich an euch weitergegeben habe. In der Nacht, in der Jesus, der Herr, ausgeliefert wurde, nahm er das Brot, sprach darüber das Dankgebet, brach es in Stücke und sagte, das ist mein Leib, der für euch geopfert wird. Tut das immer wieder, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. Ebenso nahm er nach dem Essen den Kelch und sagte, dieser Becher ist der neue Bund Gottes, der mit meinem Blut besiegelt wird. So oft ihr daraus trinkt, tut es, damit unter euch gegenwärtig ist, was ich für euch getan habe. So oft ihr also dieses Brot esst und aus diesem Becher trinkt, verkündigt ihr den Tod des Herrn, bis er kommt. Wer aber, das ist die korinthische Mahn, der Mahnfinger. Ja, ich möchte einladen, das Brot zu nehmen, nicht weil wir Hunger haben, sondern weil wir wieder uns gegenwärtig machen dürfen. Er ist da und es kommt auf dieses simple Vertrauen an. Glauben, dass er da ist, sich ihm anvertrauen. Und da möchte ich für dieses Brot beten. Wer kann und mag, darf aufstehen. Wer nicht, bleibt bitte sitzen. Danke, Herr, dass du ein Gott bist, der es runterbricht auf eine einfache Ebene. Es ist kein Ritus mit dem Brot. Da passiert jetzt nichts mit dem Brot. Sondern du bist da. Und wir dürfen uns immer wieder daran erinnern. Wir dürfen uns vergegenwärtigen, dass du in allen Situationen Herr unseres Lebens bist, dass du in uns hineinschauen kannst und dass wir dich in unser Leben hineinnehmen dürfen. Du drängst dich nicht auf. Du klopfst an. Und wenn wir zu dir kommen, dann dürfen wir sicher sein, so wie heute Morgen, du weist uns nicht ab. Du lässt die Türe nicht zu, sondern du machst sie auf. Und wir dürfen eintreten in die Gemeinschaft mit dir. Dafür danke ich dir von ganzem Herzen. Amen.